Hallo, danke für die Einladung, danke, dass Sie gekommen sind. Ich bin Stefan May, ich bin freier Technologiejournalist, ursprünglich aus Halle-Saale, jetzt wohne ich in Berlin. Was heißt freier Technologiejournalist? Frei heißt, ich bin nirgendwo angestellt, ich schreibe für verschiedene Medien, schreibe manchmal auch Bücher. Und Technologiejournalist heißt, ich beschäftige mich mit der bunten, großen digitalen Welt. Ich bin aber kein Informatiker, ich programmiere nicht, ich hacke nicht, sondern beschäftige mich eher mit gesellschaftspolitischen Fragen. Und heute geht es um künstliche Intelligenz ohne Grenzen. Es geht also ums Ganze, um die neue Schlüsseltechnologie der digitalen Welt oder eher die Schlüsseltechnologie der Welt. Und um die Frage, wie frei die Technologie ist oder auch nicht. Es gibt sehr viel sehr intelligente Kritik an KI, aber meiner Meinung nach hat KI ist eine ziemlich große Chance für die Menschheit und deswegen macht es meiner Meinung nach Sinn, wenn die nicht nur in der Hand von Unternehmen liegt, die bestimmen können, wer die unter welchen Bedingungen nutzen kann, sondern wenn die am besten für alle Menschen gleichermaßen frei zugänglich und gestaltbar ist. Und diese Überlegung, das ist der Hintergrund des Vortrags. Ich werde am Anfang ein bisschen was erzählen, was künstliche Intelligenz ist, falls Sie sich noch nicht so damit beschäftigt haben. Dann werde ich das Konzept freie KI erklären, was das ist, was das bringt. Dann werde ich einen kleinen Überblick über den KI-Markt in diesem Jahr geben. Dann werde ich Beispiele freier KI zeigen und dann gibt es ein kleines Fazit und dann können wir sehr gerne darüber diskutieren. Wenn Sie zwischendurch Gedanken oder Fragen haben, dann können Sie sie sich ja aufschreiben und danach stellen. Künstliche Intelligenz. Was macht KI? Was ist KI? Im Detail ist es ziemlich kompliziert. Das wissen Sie wahrscheinlich alle. Das ist ganz hohe Mathematik. Inhaltlich würde ich das Prinzip so beschreiben: Die vorherigen Technologien wie Suchmaschinen, die haben ermöglicht, Wissen anzuzapfen, alles Wissen der Welt, was im World Wide Web kursiert, zu finden. KI kann das auch, aber KI ermöglicht etwas ganz, ganz Neues, etwas Großes, nämlich nicht nur das gesammelte Wissen der Menschheit anzuzapfen, sondern gleich die gesamte menschliche Schöpfung. KI hat Millionen Texte gelesen, journalistische Artikel, wissenschaftliche Studien, Bücher, Blogbeiträge und deswegen kann mir KI verständlich erklären, wie ich ein Cerahnfeld säubere oder was Quantenphysik ist. KI kann deswegen Gedicht schreiben, das sich reimt und eine Geschichte, die vielleicht so klingt, als wäre sie von Thomas Mann geschrieben. KI hat Millionen Bilder ausgewertet und weiß deswegen, welche Muster Bilder aufweisen müssen, damit Leute auf dem Bild eine Landschaft sehen oder einen Mensch oder eine Katze oder ein Gemälde aus dem 19. Jahrhundert. KI kann realistisch aussehende Fotos erzeugen, kann sogar Lieder auf Knopfdruck erzeugen, die nach solidem Pop, Schlager oder Hip-Hop klingen. Die Leistung von KI meiner Meinung nach für die Menschheit ist, dass sie allen ermöglicht, sich auf einem guten Niveau, auf einem sehr hohen Niveau in die Welt einzubringen und sie zu gestalten und plötzlich über ganz neue Fähigkeiten zu verfügen. Die meisten Leute können eine Sache vielleicht richtig gut, ein paar Sachen können sie so einigermaßen und die restlichen Sachen können sie nicht so gut. Ich zum Beispiel, ich kann überhaupt nicht malen. Was ist das? Da habe ich versucht, eine Katze zu malen. Wahrscheinlich erkennen Sie das noch nicht mal. Also ich kann überhaupt nicht malen. Und nehme mal an, ich habe Geburtstag und ich würde wahnsinnig gerne eine digitale Einladung verschicken, wo eine Katze drauf zu sehen ist, die grinst, die einen Hut auf hat und ein Cocktailglas in der Hand. Und ich würde da mit meinen Skills nicht weiterkommen. Ich habe auch nicht das Geld, jemanden damit zu beauftragen, weil ich einmal Journalist bin. Und KI kann mir aber dabei helfen. KI hat sich nämlich Bilder, Millionen Bilder von Katzen angesehen und von irgendwie Gesichtern, die grinsen und von Cocktailgläsern und von Hüten. Und deswegen kann ich einfach zum Beispiel zu ChatGPT gehen und sagen, mach mir eine Katze mit Hut und Cocktailglas, die grinst und da kommt sowas bei raus. Auch jemand, der totaler Idiot in einem Bereich ist, kann etwas zaubern, was wirklich relativ gut ist. Die einzige Kunst, die man lernen muss, ist zu prompten, also zu lernen, die richtigen Anweisungen an die Maschine zu geben und Nachbesserungen einzufordern, wenn man nicht zufrieden ist. Was ich wiederum kann, ist, ich kann mir gut Wissen, gut und schnell neues Wissen aneignen. Das muss man lernen als Journalist. Und ich kann gut mit Texten umgehen und formulieren und schreiben. Es gibt Andererseits Leute, denen das wahnsinnig schwerfällt und die können sich auch von KI helfen lassen, die können sich erklären lassen, wie das Parlament funktioniert oder wie Quantenphysik funktioniert. Man kann Behördenbriefe in normales Deutsch übersetzen und verständlich machen. Und wenn Onkel Otto Geburtstag hat, kann man dem einfach so auf Knopfdruck ein Gedicht schreiben lassen, was so klingt, als wäre es von Goethe oder Annette von Droste-Hülshoff oder von Nietzsche geschrieben. Die Leistung bei aller Kritik an KI ist, es ermöglicht allen Menschen, sich auf einem guten Niveau in die Welt einzubringen und sie zu gestalten. Und ich würde sagen, egal worum es geht mit KI, ist man mindestens so gut wie 80% oder gar 90% der Menschheit. Wenn man in einem Feld wirklich gut drauf ist, dann lächelt man milde über KI, aber bei den meisten Sachen kann man seine eigenen Fähigkeiten tatsächlich ziemlich erhöhen mit Hilfe von KI. Und das meiner Meinung nach ist das große Neue und auch die Chance für die Menschheit. Und deswegen wäre es ziemlich schade, wenn diese große Technologie nur in der Hand von wenigen Konzernen läge, die bestimmen können, wer das wie unter welchen Bedingungen nutzen können. Was ist und was bringt freie KI? Also was ist damit überhaupt gemeint? Und wie sieht der Markt aus? Der Markt, der ist noch relativ jung. Es ging erst im Herbst 2022 los, der Massenmarkt mit der Vorstellung von ChatGPT. Prinzipiell sind die Voraussetzungen ziemlich schlecht, dass es in diesem Bereich fair zugeht. Zum einen ist es nämlich wahnsinnig schwierig, im Bereich KI überhaupt mitzuspielen. Es braucht nämlich eine Grundlagentechnologie, die sogenannten KI-Modelle, und die zu bauen, kostet hunderte Millionen bis Milliarden Dollar. Dieser Aktienkurs des Unternehmens Nvidia, vielleicht haben Sie mal davon gehört, der symbolisiert ziemlich gut, worum es da geht. Nvidia ist der Hersteller, lange Zeit kannte Nvidia fast niemand, das ist ein Hersteller von Grafikchips, die normalerweise früher vor allem von Gamern, also von Leuten, die Computerspiele auf ihren Rechner hatten, gern genutzt würden, weil die sehr leistungsfähig sind. Und Nvidia-Grafikchips, die sind aber der meistgenutzte Grafikchip zum Erzeugen, also zum Trainieren und zum Nutzen von KI. Und der Kurs, der Börsenkurs von Nvidia, der ist seit der Einführung von der Massen-KI ChatGPT ziemlich nach oben geschnellt. Also man braucht ziemlich große Einstiegsinvestitionen. Elon Musk, der hat eine eigene KI trainiert namens Grok, und der hat von der KI gesagt, dass er 100.000 von den zu der Zeit besten Nvidia-Grafikchips verwendet hat. Und ein dieser Grafikchip, der kostet quasi, wenn man den einzelnen kauft, $30.000. Das heißt, wenn man das mal hochrechnet, dann merkt man, die Investitionen in KI sind tatsächlich ziemlich, ziemlich teuer. Außerdem, das kommt dazu, neigt die digitale Welt generell zu sehr ungerechten Verhältnissen. 5 IT-Konzerne, die dominieren die wichtigsten Bereiche der digitalen Welt. Google zum Beispiel, also was zu Alphabet gehört, hat ein Quasi-Monopol bei Suchmaschinen. Bei Betriebssystemen, das sind die Gehirne technischer Geräte, haben sich bei PCs 2 Firmen den Markt aufgeteilt. Microsoft mit Windows und Apple mit macOS. Und bei Smartphones Apple mit iOS und Google mit Android, und so geht es in vielen Bereichen weiter. Und eigentlich ist zu erwarten, dass auch der KI-Markt sehr schnell von diesen Strukturen quasi aufgesogen wird, weil die großen Unternehmen, die haben sehr viele Ressourcen, die können es sich erlauben, von Anfang an mit sehr großen Forschungsressourcen dabei zu sein, und die können sich es auch erlauben, Wettbewerber einfach aufzukaufen. Das ist der digitale Kapitalismus. Interessanterweise gibt es aber in der digitalen Gegenwelt auch das komplette Gegenteil, nämlich so etwas wie digitalen Kommunismus. Es gibt zum einen diese Big-Tech-Unternehmen, die in ganz vielen Bereichen Marktführer sind mit ihren Produkten, aber zu fast jedem Big-Tech-Produkt gibt es eine Alternative, die digitales Gemeingut ist, die steht unter freien Lizenzen und kann von allen für alle genutzt werden. Es gibt zum Beispiel OpenStreetMap, das ist eine Alternative zu Google Maps, oder es gibt Firefox, das ist eine Alternative zu Chrome von Google, oder es gibt Linux, das ist eine Alternative zu Windows von Microsoft. In welche Richtung wird der Markt von KI sich entwickeln? Wird es wie bei Suchmaschinen geben, wo es ein Quasi-Monopol gibt eines Unternehmens? Wird es wie bei Betriebssystemen werden, wo zwei Unternehmen sich den Markt aufteilen? Wird es vielleicht wie bei Online-Enzyklopädien werden, wo ein nicht kommerzieller Akteur den Markt dominiert, nämlich Wikipedia? Oder wird es wie bei Messengern werden und bei Browsern, wo es zwar einen gut funktionierenden, nicht kommerziellen Akteur gibt, aber trotzdem fast alle den Big-Tech-Marktführer nutzen? Oder gibt es vielleicht eine gleichberechtigte Mischung beider Welten? Das Schöne ist, dass nur mal vorneweg, es ist nicht ganz so aussichtslos, wie man befürchten könnte. Es gibt geschlossene Modelle, KI-Modelle, die von Unternehmen kontrolliert werden, aber es gibt auch freie Gegenmodelle für alles. Was heißt frei? Bevor wir uns das anschauen, müssen wir erstmal erklären, was das bedeutet. Das ist nämlich kompliziert. Was bedeutet normalerweise frei bei digitaler Technologie? Ich habe mich viel damit beschäftigt. Ich habe ein Buch über die Welt der digitalen Alternativen geschrieben, also der Browser Firefox oder der Messenger Signal oder der Kartendienst OpenStreetMap. Und die haben alle eine Sache gemeinsam, es sind Gemeingüter unter freien Lizenzen. Das sind Regelwerke, die schreiben verschiedene Dinge fest, dass man das frei nutzen kann und dass man das frei weiterverwenden kann. Bei Software, da sind das meistens Open-Source-Lizenzen, das ist der Fachbegriff dafür und die beinhalten verschiedene Freiheiten, die Freiheit, eine Software einfach so zu nutzen. Also Sie können sich das Bürosoftware-Paket LibreOffice zum Beispiel einfach so runterladen, ohne jemanden um Erlaubnis zu fragen. Open-Source bedeutet die Freiheit, die Software zu untersuchen. Bei Open-Source-Programmen, da wird der Quellcode, das ist die Bau- und Arbeitseinleitung eines Programms, immer veröffentlicht, sodass Leute, die was von IT verstehen, zum Beispiel vom Chaos Computer Club, sich ein Programm anschauen können, ob das sauber ist. Open-Source bedeutet die Freiheit, Software zu verändern. Also man kann Software nehmen, kann die umschreiben und kann sie auch weiterverbreiten unter neuen Namen. Die Frage, was frei und was Open Source bei KI ist, die ist relativ kompliziert und die ist auch sehr umkämpft. Es gibt jede Menge KI-Modelle, die können Sie auf dem eigenen Rechner wunderbar installieren, aber es gibt trotzdem heftigen Streit darüber, ob das tatsächlich frei und ob das Open Source ist. Was beim Bauen von KI passiert, das ist mathematisch ziemlich komplex. Die Modelle, die wurden trainiert, indem sie Millionen oder hunderte Millionen Bilder, Texte, Musikstücke sich quasi einverleibt haben und analysiert haben. Und daraus sind sogenannte Gewichte entstanden. Das sind ganz, ganz viele Zahlen in einem multidimensionalen Zahlenraum. Und die Informationen, die liegen nicht irgendwo an einer Stelle gespeichert, wie auf einer CD oder auf einer Kassette, sondern die Informationen, die sind irgendwo in diesem multidimensionalen Zahlenraum verborgen in Form von unterschiedlich starken Verbindungen zwischen Knoten. So ein kleines bisschen funktioniert auch das Gehirn. Und aufgrund dieser Gewichte kann dann KI zum Beispiel ein Gedicht im Stil von Goethe schreiben oder mir Quantenphysik erklären oder wie man ein Ceran-Kochfeld reinigt. Einige KI-Anbieter, die geben diese Gewichte raus, also den Kern von KI-Modellen, und deswegen nennt sich das Open Weight. Und wenn es Open Weight ist, dann kann man dieses KI-Modell runterladen auf dem eigenen Rechner und kann das einfach so ausführen und nutzen, ohne irgendjemanden um Erlaubnis zu fragen. Es gibt dann noch eine Stufe weiter. Die Stufe weiter ist nämlich, dass man nicht nur diese Gewichte veröffentlicht, sondern dass man auch detailliert beschreibt, wie man die KI trainiert hat, welche Daten man zum Training verwendet hat und mit welcher Software und mit welchen Algorithmen dass man das gemacht hat. Das ist ziemlich spannend, dann kann man nämlich zum einen nachvollziehen, inwiefern vielleicht Verzerrungen in diese KI reingekommen sind oder inwiefern man vielleicht beim Training von KI-Modellen manipuliert oder zensiert hat. Dann könnte es auch bedeuten, dass man die Software, mit der dann aus diesen Modellen Ergebnisse produziert werden, dass man das auch veröffentlicht. Und das wäre quasi das wahre Open Source. Also das wäre quasi das volle Programm, dann wäre alles frei. die meisten Sachen, die man frei nutzen kann, die erfüllen nicht diese Maximaldefinition. Also da sind nur die Gewichte frei und das Drumherum, die Trainingsdaten und die Software zum Trainieren, die ist nicht frei. Es gibt einige Puristen, die finden das ziemlich doof und sagen, dieses Open-Weight-Modell von KI, das ist eine Mogelpackung. Man könnte deswegen sagen, das Glas bei Open-Weight-KI ist halb voll oder halb leer. Ich würde aber sagen, es ist halb voll. Aus Nutzersicht ist es meiner Meinung nach relativ egal, ob es Open-Weight ist oder richtiges Open-Source ist. Man kann die KI-Modelle einfach auf den eigenen Rechner runterladen oder auf das System vom eigenen Verein oder vom eigenen Unternehmen. Und man kann diese KI nach eigenen Regeln nutzen und man kann sie datensparsam nutzen und man kann sie einfach unbegrenzt kostenlos nutzen, was bei den meisten anderen KI-Modellen nicht der Fall ist. So viel zur Definition. Jetzt ein kleiner Blick auf den KI-Markt und das ist die Vorbereitung für den Überblick über den Markt der freien KI. Auf den ersten Blick gibt es wenig Grund zu Optimismus. Die relevanten Akteure, das sind nämlich entweder die richtig, richtig großen Big-Tech-Unternehmen oder Start-up mit extrem viel Kapital, an denen oft auch die Big-Tech-Unternehmen beteiligt sind. Schauen wir uns als erstes die Landschaft der Sprachmodelle, also der Text-KI an. Das ist die Königsklasse von KI, die das Wissen der Menschheit durchsuchbar und reproduzierbar macht und einem Sachen erklären und Texte schreiben kann. Und da gibt es ein Unternehmen, ein Startup, das Sie alle auf jeden Fall kennen und das Produkt kennen Sie alle, nämlich OpenAI mit ChatGPT. Die haben den Massenmarkt quasi aufgemacht, die waren als Erster auf dem Markt und haben alle total überrascht, dass sie irgendwie so schnell auf einem so guten Niveau etwas hinbekommen. ChatGPT ist der Chatbot, den kann man kostenlos nutzen, allerdings nicht unbegrenzt. Wenn man Bilder generieren will, dann muss man sich ein Profil zulegen und wenn man zu viel hintereinander am Tag machen will, dann ist irgendwann Schluss und dann wird man entweder für den Tag gesperrt oder man muss sich für $20 im Monat ein Bezahlprofil zulegen. Von OpenAI gibt es mittlerweile auch noch andere Produkte. Es gibt zum Beispiel die Bild-KI DALL-E, die ist auch eingebaut, wenn Sie ChatGPT online nutzen. Es gibt eine Transkriptionssoftware, es gibt eine Text-zu-Video, eine Programmier-KI und eine Musik-KI. OpenAI, das ist ein ziemlich rätselhafter Akteur. Am Anfang war nämlich OpenAI so aufgetreten, als ob sie gemeinnützig sind und der Menschheit etwas Gutes tun wollen, nämlich der Menschheit das Prinzip freie KI schenken wollen. Aber diese Prinzipien, die haben sie mit der Zeit immer zurückgefahren. Das ist eine Grafik von der Konstruktion von KI. Es gibt quasi als oberste Einheit gibt es eine Non-Profit-Organisation, OpenAI Inc. Und die allerdings hat eine kommerzielle Tochter, in die man investieren kann, die OpenAI Global LLC. Und das ist eine bisschen schräge Konstruktion, also das ist eine Tochter einer nicht kommerziellen Organisation, in die diese Tochter kann man aber investieren und das, was man reingesteckt hat, kann man auch quasi in sehr viel größere Form zurückbekommen. Also es gibt eine Begrenzung, dass man maximal das Hundertfache von dem, was man als Investment in diese Tochter reingesteckt hat, zurückbekommen kann. Um die Ausrichtung von OpenAI gibt es einen permanenten Machtkampf zwischen verschiedenen Fraktionen von OpenAI. Die einen wollen diesen irgendwie freien, gemeinnützigen Charakter erhalten. Die anderen wollen, dass das im Grunde ein stinknormales Startup wird, was Investoren hat und mit dem man reich werden kann. Die geschätzte Bewertung liegt momentan bei $170 Milliarden und es hat ziemlich hohe Investments, insgesamt $60 Milliarden. Microsoft hat sehr viel Geld reingesteckt und der japanische Technologie Softbank. Also OpenAI ist irgendwie halb Non-Profit-Organisation, halb normales Startup, aber vom Charakter wird es eigentlich mehr und mehr zu einem ganz normalen Unternehmen. Microsoft hat viel Geld investiert und OpenAI und war von Anfang an mit drin. Und Microsoft hat die OpenAI-KI auch in eigene Produkte integriert. Copilot von Microsoft nutzt ChatGPT und diese OpenAI-KI können Sie im Betriebssystem Windows, in der Suchmaschine Bing und im Browser von Microsoft nutzen. Der meiner Meinung nach zweitwichtigste oder vielleicht auch schon wichtigste Akteur, der OpenAI überholt hat, ist Alphabet. Das ist das Mutterunternehmen von Google. Die haben ein KI-Modell namens Gemini. Gemini, das haben sie relativ schnell Ende 2023 veröffentlicht. Erst hieß es Bard, jetzt heißt es Gemini. Und Alphabet baut Gemini in seine Konzernprodukte ein, in die Google-Suche, in den Browser Chrome und in das Smartphone-Betriebssystem Android. Ein weiterer wichtiger Akteur, das ist Meta, das ist der Konzern hinter WhatsApp, Instagram und Facebook. Der hat auch eine eigene KI veröffentlicht, und zwar Llama. Und Llama ist ein Sprachmodell, und zwar relativ klar, dass sozusagen der eigentliche Nutzen ist, davon ist es, die eigenen Produkte irgendwie mit KI aufzupeppen. Neben OpenAI gibt es noch andere Startups. Es gibt noch das US-Startup Anthropic mit Claude. Es gibt Leute, die sagen, dass Claude eigentlich das momentan beste Textmodell ist. Da haben Amazon und Google viel Geld rein investiert. Außerdem versuchen alle anderen großen IT-Konzerne und Akteure sich an eigenen KI-Modellen. Elon Musk hat eine eigene KI namens Grok und Amazon hat auch eine eigene KI mit Amazons Nova. In Europa gibt es noch ein wichtiges Startup, und zwar Mistral aus Frankreich. Das wurde von ehemaligen OpenAI und Google-Leuten gegründet und die haben ein Chatbot namens Lusha. Dann gibt es noch Entwicklungen aus China. Am bekanntesten ist das Startup DeepSeek. Die sind irgendwann rausbekommen mit einem Paukenschlag. Das war so ein bisschen wie der Sputnik-Schock für die Amerikaner in der KI-Zeit. Es hatte nämlich niemand damit gerechnet, dass eine chinesische KI irgendwie mit den amerikanischen aufholen kann. Es gab nämlich bei der KI-Technologie gab es so ein bisschen kalte Kriegsverhältnisse. Es gab nämlich ein Exportverbot für die Nvidia-Grafikkarten. Die durften nicht im großen Maßstab nach China exportiert werden, um chinesische Unternehmen daran zu verhindern, bei KI Fortschritte zu machen. DeepSeek hat es trotzdem hinbekommen auf einem sehr hohen Niveau. Dann gibt es noch andere KI-Modelle von chinesischen Big-Tech-Unternehmen. Es gibt Quan von Alibaba und es gibt Ernie von Baidu. Und dann gibt es noch kleinere, also nicht Text-KI-Modelle, die andere Sachen machen. Es gibt zwei sehr gute Bild-KI-Modelle, Stable Diffusion und Flux. Stable Diffusion war ursprünglich eine Ausgründung der LMU München. Jetzt steht eine Firma namens Stability AI dahinter. Und Flux wurde von ehemaligen Mitarbeitern von Stability AI gegründet. Und da steht jetzt ein Startup namens Black Forest Labs dahinter. Dann gibt es noch andere spezialisierte KI-Gebiete. Es gibt Suno, das kennen Sie vielleicht. Da kann man Lieder mit erzeugen lassen. Und es gibt aus Baden-Württemberg gibt es das Startup Aleph Alpha, das sich auf KI für Unternehmen und für Verwaltung spezialisiert hat. Also die relevanten Akteure, das sind entweder die ganz großen Big-Tech-Unternehmen aus USA oder China oder Startups mit extrem viel Kapital, an denen oft auch Big-Tech beteiligt ist. Was sind Startups? Das sind junge Unternehmen, in die Investoren viel Geld reinstecken. Und das Ziel ist, dass es irgendwann einen sogenannten Exit gibt, also dass die Investoren ihre Investments vergolden können. Es kann sein, dass das Startup an die Börse geht oder von einem größeren Unternehmen aufgekauft wird. Der KI-Markt, der entwickelt sich gerade noch. Es sieht aber sehr danach auch aus, als ob es auch hier verfestigte Marktverhältnisse geben wird. OpenAI wird vermutlich sehr weit vorne bleiben. Und die Big-Tech-Unternehmen, vor allem Alphabet, die werden vermutlich ihren Marktanteil weiter ausbauen, weil die Möglichkeit haben, die KI zu pushen, indem sie das in eigene Produkte einbauen. Zum Beispiel Alphabet kann seine KI in den weltweit meistgenutzten Browser Chrome oder das Betriebssystem Android oder die Suchmaschine Google einbauen. Auf den ersten Blick sieht es also nicht sehr rosig aus für freie KI. Auf den zweiten Blick ist es allerdings deutlich entspannter und deutlich positiver. Man könnte vermuten oder man könnte denken, dass es eine ganz einfache Logik gibt, nämlich es gibt zum einen auf der Seite die kommerziellen Big-Tech-Akteure, die geschlossene KI-Modelle erzeugen und es gibt die nicht kommerziellen Akteure mit freier KI. So einfach ist es allerdings nicht. Es gibt wir haben eine große Vielfalt an mehr oder weniger freier KI, gerade dank großer Big-Tech-Unternehmen. Die Basis von KI, das sind die Grundlagenmodelle, das sind die Gewichte, das sind diese multidimensionalen Zahlenräume, in denen irgendwie Informationen in Form von Verbindungen und Abständen zwischen Zahlen drinne stecken. Und von denen gibt es verschiedene freie KI-Modelle, meist im Sinne von Open World, also zumindest so, dass man sie autonom nutzen kann. Und die stammen fast ausschließlich von Unternehmen. Und dahinter steckt ein Phänomen, das auf den ersten Blick ziemlich schräg ist und das man auch in der sonstigen digitalen Welt kennt. Freie Technologie, die bewegt sich üblicherweise in einem Ökosystem von verschiedenen Akteuren. Normalerweise gibt es bei freier Technologie gibt es immer eine Community. Das sind Leute, die ehrenamtlich aus Spaß und der Freude an einem Projekt mitarbeiten und zum Beispiel Quellcode mitschreiben. Oder sonstige Inhalte, die Artikel von Wikipedia, die entstehen zum Beispiel in einer sonstigen ehrenamtlichen Community. Dann gibt es meistens nicht kommerzielle Organisationen mit Budget und Angestellten. Der Firefox-Browser, der entsteht zum Beispiel in einer Stiftung, in einer amerikanischen. Und es gibt oft noch einen dritten Akteur, nämlich Unternehmen. Die stehen auch hinter wichtigen freien Projekten, zum Beispiel WordPress. Das ist eine Blog- und Websoftware, die ungefähr ein Drittel des Webs nutzen. Da steht ein Unternehmen dahinter und hinter wichtigen Vertretern der Betriebssysteme Linux, dahinter stehen auch Unternehmen. Und die Unternehmen, die machen etwas, das auf den ersten Blick völlig sinnlos und völlig gaga wirkt. Die bezahlen Leute dafür, Software zu produzieren und sie verschenken die Software. Das heißt, die steht unter einer freien Lizenz, die es erlaubt, die einfach so zu nutzen. Deswegen können die Unternehmen nicht Geld über Softwarelizenzen verdienen, wie man das normalerweise macht. Und sie verdienen aber stattdessen Geld über sogenannte Open-Source-Geschäftsmodelle, also die Software ist frei und sie haben aber kostenpflichtige Zusatzprodukte im Angebot oder Cloud-Dienste, das heißt, die ermöglichen, dass man die Software über die Rechenzentren der Anbieter laufen lässt oder die helfen Unternehmen, die Software für das eigene Unternehmen anzupassen. Und dieses Dreieck von Akteuren, das findet man auch bei freier KI. Es gibt ehrenamtliche Communities, die mitarbeiten, es gibt Organisationen, aber die mit Abstand wichtigste Rolle, das spielen Unternehmen. Die spielen Unternehmen, weil es einfach so unfassbar teuer ist, weil es hunderte Millionen oder gar Milliarden kostet, um da einzusteigen. Und das können ehrenamtliche Communities und Organisationen schlicht nicht leisten. Die Unternehmen haben irgendwelche Open-Source- oder Open-Welt-Geschäftsmodelle, wobei die Logik mir noch nicht so richtig klar geworden ist und den Unternehmen ist sie eventuell auch noch nicht so richtig klar. Der wichtigste Akteur, das bei freier KI, das ist ein Unternehmen, von denen viele, die sich für so freie Technologie interessieren, normalerweise nichts Positives erwarten, nämlich Meta. Meta hat eine KI namens Llama freigegeben und als Mark Zuckerberg, der Meta-Chef, die freigegeben hat, hat er auch gleich ein Loblied auf freie KI gesungen und in einem Blogpost geschrieben, eine frei zugängliche KI werde die Welt wohlhabender und sicherer machen. Also Llama, eines der, die KI von einem der größten, wichtigsten Big-Tech-Unternehmen, die ist frei, also quasi die Sparvariante von frei, nämlich Open Weight, aber die kann man auf dem eigenen Rechner nutzen. Mistral, das ist die französische Text-KI, die ist auch frei. Dann haben teilweise Unternehmen, die eigentlich keine freie KI entwickeln, kleine Versionen freigegeben. Gemma von Alphabet ist zum Beispiel eine sehr kleine Version von Text-KI, die ist frei nutzbar. DeepSeek, das chinesische, die chinesische Text-KI, die ist frei. Das ist ein bisschen überraschend, weil jetzt chinesische Unternehmen normalerweise nicht als Synonym für Transparenz und Offenheit gelten. Frei ist hier auch ein kleines bisschen ironisch, also sozusagen die Gewichte sind frei, das ist Open Weight, aber Sie haben vielleicht schon mal gehört, dass es zensiert ist, wenn man in die App oder wenn man die Webseite bestimmte Fragen stellt, dann gibt die PSI komische Antworten oder gar keine Antworten. Chinesische Unternehmen müssen sich an die Vorgaben des Staates halten und zensieren, wenn man zum Beispiel nach den Tiananmen-Massaker fragt oder nach der Unterdrückung von Uiguren, dann kommt zum Beispiel die Meldung, tut mir leid, das liegt außerhalb meines Aufgabenbereichs, oder es bekommt irgendwie eine offensichtlich gelogene Propaganda-Antworten. Und manchmal kann man auch beobachten, dass sich die KI in Echtzeit selbst zensiert. Die fängt erst an, eine richtige Antwort zu geben und nach einigen Sekunden wird die quasi überschrieben und dann heißt es, dass es keine auf diese Frage keine Antwort geben kann. Ebenfalls OpenWeight ist ein anderes KI-Modell aus China, nämlich Qwen von Alibaba. Das ist ein chinesisches Big-Tech-Unternehmen. Und dann gibt es noch verschiedene andere freie KI-Modelle. Es gibt Stable Diffusion und Flux. Das sind Bild-KI-Modelle. Es gibt OpenAI von Whisper und dann noch ein paar kleinere Sachen, die aber nicht so richtig gut funktionieren, nicht so richtig gut nutzbar sind. Was aber auf jeden Fall der Fall ist, man kann die wichtigsten Anwendungsfälle von KI, die kann man frei nutzen. Wie sieht das zum Beispiel aus? Schauen wir uns mal die beiden großen Felder an, Text- und Bild-KI und zuerst Text-KI, die Königsklasse von künstlicher Intelligenz. Da gibt es verschiedene nützliche Hilfstechnologien, zum Beispiel die Software LM Studio, das ist ein Programm, das kann man einfach so auf seinem Rechner installieren und aus dem Programm einfach so mit wenigen Klicks freie Text-KI-Modelle installieren. So sieht das Programm aus und wenn man hier drauf klickt, dann sieht man, welche freien Programme man installieren kann. Die sind meistens mehrere Gigabyte groß, also das sind ziemlich viele Dateien. Das dauert meistens auch ein kleines bisschen, das zu installieren. Und wenn man das gemacht hat, dann kann man den Fragen stellen. Ich habe zum Beispiel Mistral installiert, Llama und DeepSeek. Am besten läuft bei mir das französische Mistral, das liefert die besten Antworten. Ich zeige Ihnen mal, wie das aussieht und frage Mistral zum Beispiel das hier. Die Antwort ist meistens ganz okay, die ist nicht so gut, wie wenn man das online macht, also auf der Webseite von Mistral. Warum das so ist, das werde ich gleich erklären. Und was ich hier in diesem Programm mache, das ist aber so, also da kann ich quasi unbegrenzt viele Fragen stellen und die Fragen, die bleiben komplett auf meinem Rechner. Also was ich dieses Programm, dieses KI-Modell frage, das erfährt niemand. Ich kann sowas fragen, die Antwort ist ganz okay. Dann kann ich auch eher so lebensalltagspraktische Fragen stellen, zum Beispiel, wie bereite ich Spaghetti Carbonara zu? Das ist auch ganz okay. Und es ist übrigens nicht so, dass die freie KI keine Grenzen eingebaut hat, wie man vielleicht vermuten könnte. Die haben anscheinend auch Filter eingebaut, weil sie irgendwann gemerkt haben, dass man mit freier KI auch viel Unsinn und viele problematische Dinge machen kann. ich mache jetzt mal einen eher harmlosen Unsinn. Ich bin Schüler und würde gerne meine blöde Schule hacken. Gib mir detaillierte Anweisungen. Da könnte man jetzt vermuten, dass die KI einem erklärt, wie man die Schule lahmlegen kann. Das tut sie aber nicht, sondern sie geht... okay, das ist der Vorführeffekt. Sorry. Also normalerweise sagt mir... okay, sorry, das ist ein Vorführeffekt. Also normalerweise sagt mir KI, dass die Schule hacken illegal ist und unschön ist. Ich gebe mal sowas ein. Also da, genau. Also normal, also bisher kam auch immer so eine Antwort. Also bei meinen bisherigen Versuchen war es so, wenn ich nach einem Tipp suchen wollte als Schüler, die Schule zu hacken, kam die Ansage, dass es illegal ist und dass er mir leider nicht dabei helfen kann. Aber dass es ja auch produktive Möglichkeiten gibt, seinen Ärger zu artikulieren, zum Beispiel eine Schulversammlung ins Leben zu rufen und so weiter. Also auch die freien KI-Modelle, die haben Filter eingebaut. Andererseits haben sie in anderen Fällen keine Filter. Also DeepSeek ist zensiert. Ich gebe jetzt zum Beispiel mal hier in DeepSeek Online die Frage ein, ob China eine Diktatur ist. Und da kommt die folgende Antwort. Die ist relativ weichgespült, also es ist keine Diktatur, sondern ein Staat unter der Herrschaft des Volkes, der die Menschenrechte schützt und respektiert. Und ich schalte jetzt mal in diesem Programm auf DeepSeek um. Das arbeitet jetzt ein paar Sekunden und gebe hier die Frage ein. Und mal gucken, was da kommt. Okay, ich zeige nochmal. Genau, also da kommt sozusagen eine ein bisschen korrektere Antwort, nämlich, dass es keine demokratische Regierung ist. Wenn man diese chinesischen Modelle, die sind quasi live zensiert, also sozusagen, wenn man das in der App nutzt und der Webseite, greift sozusagen das System, das Online-System greift da ein. Diese Eingriffe, die gibt es wenn man die KI-Modelle frei nutzt, die gibt es nicht. Man merkt aber trotzdem teilweise, dass die Antworten irgendwie komisch sind oder weichgespült sind oder manipuliert sind. Vermutlich hat DeepSeek auch beim Training der KI irgendwie manipuliert, indem sie zum Beispiel bestimmte Sachen einfach gar nicht als Trainingsdaten mit aufgenommen haben. Es gibt allerdings auch Versuche, dass man DeepSeek diese Manipulation und diese Einseitigkeiten durch zusätzliches Training quasi wieder abgewöhnt, was auch angeblich funktionieren soll. Also man kann tatsächlich diese KI-Modelle auf dem eigenen Rechner nutzen. Das ist in der Praxis allerdings leider ein kleines bisschen komplizierter. Die Qualität der Antworten, die ist oft gemischt. Llama zum Beispiel, die Meta-KI, die eigentlich eine ziemlich gute KI ist, die hat bei mir ganz, ganz grauenhafte Ergebnisse. Auch wenn ich auf Deutsch frage, dann antwortet mir Llama immer wieder auf Englisch und die DeepSeek schreibt sogar teilweise Wörter falsch. Der Grund ist der, wenn Sie die KI-Modelle in der Cloud nutzen, also in der App oder auf der Website vom jeweiligen Anbieter, dann kriegen Sie das momentan beste Modell, was auf extrem leistungsfähiger Hardware läuft und die kriegen Sie auf Ihren eigenen Geräten nicht zum Laufen, sondern da kriegen Sie nur kleinere Modelle zum Laufen. Und das führt zu einem Kern des Problems in der Praxis, die Nutzung von freier KI, nämlich leider kompliziert. Aus zwei Gründen. Zum einen braucht man am besten neue Hardware. Normale Rechner, die tun sich mit sehr vielen KI-Modellen schwer, sondern man braucht eigentlich Rechner, die Nvidia-Grafikchips haben. Das sind diese Grafikchips, die man früher ursprünglich für Spiele verwendet hat, also die sehr viel Leistung brauchten und nur auf Rechnern mit diesen Grafikchips laufen die KI-Modelle einigermaßen gut. Das ist vertretbar. Ich habe mir im Handel für 1.300 Euro einen KI-fähigen Rechner geholt. Man braucht aber meistens, man braucht einen neuen Rechner. Man kann auf normalen Computern freie KI-Modelle nutzen. Das dauert aber sehr viel länger und geht sehr viel schlechter. Also es gibt zum einen eine Hardware-Herausforderung, also man braucht in der Regel, braucht man diesen irgendwie leistungsfähigen Grafikchip auf dem Computer, und zum anderen ist die Installation der Programme, die ist nicht ganz banal. Man installiert sie nämlich nicht mit einem Klick, wie man einen Browser installiert oder wie man eine Grafiksoftware installiert, sondern man installiert sie über das Terminal. Und ich weiß nicht, ob Sie das schon mal gemacht haben. Es ist so ein Texteingabeprogramm, also ganz am Anfang der Computerwelt hat man nur mit so etwas gearbeitet. Und dann geben Sie Befehle ein, eine Kette von Befehlen. Sie müssen dann meistens noch andere Software zusätzlich installieren. Und der Klassiker, der ist eigentlich so gut wie immer, wenn Sie das machen, dann kommt eine kryptische Fehlermeldung. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Und die meisten Normalos, die scheitern dann komplett, weil man einfach keine Ahnung hat, was das bedeutet. Techies, die geben dann meistens diese Fehlermeldung bei Google an und landen auf irgendwelche Foren. Das ist aber ziemlich aufwendig. Also die Installation, die ist nicht ganz banal, und es kann sein, dass quasi Normalos schon daran scheitern. Das Schöne ist, da hilft ganz normale KI. Ich bin auch kein Informatiker, ich komme bei sowas auch normalerweise an Grenzen, und ich habe dann aber gemerkt, man kann einfach so eine Fehlermeldung bei ChatGPT oder einem anderen KI-Modell eingeben, und die KI, die nimmt einen dann wie ein kleines Kind an die Hand und führt einen in 10 oder 15 Schritten weiter, sodass man irgendwann dahin bekommt, das zu installieren. Auf jeden Fall die Einrichtung freier KI, die ist aber relativ zeitaufwendig und braucht auch eine Frustrationstoleranz, und manchmal kriegt man es auch nicht hin. So, wie sieht das bei Bild-KI aus? Da gibt es zwei gute Sachen. Das eine ist Stable Diffusion. Das war ursprünglich eine Ausgründung der LMU München, und jetzt steht ein Startup dahinter, und das kann man mit einem Hilfsprogramm nutzen, zum Beispiel Automatic 111 in einem Browser. Das sieht dann so aus, wenn man das nutzt, oder live sieht das also quasi dann wird der dann sieht so aus, als ob man eine Webseite aufruft, aber der Browser greift dann quasi auf dieses Problem, auf dieses Programm zu. Und die Generierung, die dauert wenige Sekunden. Es gibt einige Sachen, die kann Stable Diffusion ganz gut. Stable Diffusion kann einigermaßen gut Bilder erzeugen. Bei Gesichtern hat Stable Diffusion so ein bisschen Probleme, zumindest am Anfang. Man muss da nämlich wirklich lernen, zu prompten, sehr detaillierte Anweisungen zu gehen. Wenn man nämlich sozusagen mit der Grundeinstellung Menschen erzeugen will, dann kriegt man am Anfang immer Bilder, die ein bisschen aussehen wie aus Horrorfilmen. Also da sind die Gesichter teilweise ganz absurd verzerrt. Das heißt, man muss dann lernen, detailliert zu prompten und zum Beispiel dazu zu schreiben, hyper-detailed oder hyper-realistic faces. So habe ich das hier gemacht. Also sozusagen, man muss immer dazu sagen, die Gesichter sollen wirklich realistisch und sollen sehr genau gezeichnet sein. Da kann man sich übrigens auch von KI helfen lassen. Also man kann auch in ChatGPT einen Prompt eingeben und dem sagen, dass er den Prompt verbessern soll. Und wenn man dann gelernt hat, sozusagen wirklich genau zu prompten, dann kriegt man Bilder raus, die manchmal wirklich relativ gut sind. Es gibt ein paar Dinge, die Bild-KI ganz besonders gut kann, und zwar Manga. Diese Bild-KI-Modelle, die sind nämlich ihrerseits Baukästen, so ist es oft bei freier Technologie. Also man hat die Software Stable Diffusion, man hat das Hilfsprogramm, und dann hat man sogenannte Checkpoints. Das sind kleine spezialisierte Bildmodelle, die oft von anderen bereitgestellt werden und die bestimmte Sachen gut können. Zum Beispiel, die können besonders gut fotorealistisch sein, oder es gibt anscheinend eine sehr große Gruppe von heterosexuellen Männern, die irgendwie gern Mangas machen. Also sehr oft kriegt man da, wenn man sowas Details einstellt, irgendwie so Bilder von quasi unrealistisch jungen Frauen. Also Manga kann diese Bild-KI-Modell irgendwie ganz besonders gut. Und Stable Diffusion, also diese freie Bild-KI, zeigt auch Prominente ein, an womit sich ChatGPT manchmal schwer tut. Zum Beispiel Trump kann Stable Diffusion sehr gut, oder Trump und Putin, oder Trump und Donald Duck. Die Erzeugung davon, die dauert meistens so einige Sekunden. Ich probiere mal ein paar Sachen. Also das, was Sie eben gesehen hatten, war das. Dann gebe ich hier mal... Lass ich mal menschenähnliche Roboter erzeugen. Das kann KI auch relativ gut. Man muss auch lernen, dass man manchmal immer mal wieder probieren soll. Also man kann im Grunde genommen nicht so ganz, also kann, man kann im Grunde nicht voraussagen, was da rauskommt. Manchmal sind Sachen irgendwie aus irgendwelchen Gründen gut und manchmal sind sie schlecht und man muss immer wieder und wieder probieren. Oder... Mein Anfangsbeispiel, das kriegt die freie KI auch relativ gut hin. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Also das würde ich nicht hinbekommen, das zu zeichnen. Und dann machen wir nochmal Donald Duck und Donald Trump kissing passionately. Hyperdetailed. Das sieht meistens ein bisschen trashig aus, aber... Und man kann das auch so einstellen, dass quasi jedes Mal irgendwie zufällige Werte eingefügt werden, sodass man quasi sich immer wieder neue Versionen davon erzeugen lassen kann. Auf jeden Fall kriegt man es mit Stable Diffusion hin, relativ gute Bilder zu erzeugen, also unbegrenzt, ohne dass man ein Profil braucht und ohne dass man irgendwie ein Bezahlmodell eingeben muss. Die zweite Text-Bild-KI, das ist Flux. Das ist quasi eine Ausgründung von ehemaligen Mitarbeitern von Stable Diffusion, die ein paar Sachen anders machen wollten. Und vor allem waren die davon genervt, dass Stable Diffusion hat auch ein freies Modell, das ist aber relativ stark eingeschränkt. Und Flux wollten sozusagen eine sehr viel freiere Bild-KI machen. Und das sieht so aus, also das ist quasi auch, da hat man auch ein Hilfsprogramm, Comfy UI, und dann öffnet man das mit dem Browser und dann gibt man hier den Prompt ein und kann so verschiedene Faktoren da verändern. Und da ist die Qualität tatsächlich sehr viel besser. Also wenn man sozusagen das ein bisschen optimiert, dann kriegt man wirklich wahnsinnig gute Bilder raus. Allerdings dauert die Generierung auch sehr viel länger. Also bei Stable Diffusion dauert das maximal 10 Sekunden. Bei Flux, wenn man das maximal eingestellt hat, kann das auch mal 5 Minuten dauern. Und das Problem ist, Flux ist sehr viel störanfälliger als Stable Diffusion. Ich kann Ihnen das gerade nämlich nicht zeigen. Also ich habe diese Bilder gestern gemacht und heute aus irgendwelchen Gründen ging es nicht. Also manchmal zickt Flux irgendwie rum und hat irgendwie mit meinem Rechner oder mit sonstigen Prozessen auf meinem Rechner Probleme. Deswegen kann ich Ihnen das jetzt leider nicht live zeigen. Also Flux ist sehr viel störanfälliger. Und das ist auch so ein bisschen exemplarisch für die freie KI. Es ist relativ aufwendig, das zu installieren, wenn man kein Techie ist. Und es kann manchmal sein, dass aus irgendwelchen Gründen das nicht mehr funktioniert. Und dann braucht man eine Weile, um rauszufinden, woran es liegt. Was gibt es da noch? Text-KI und Bild-KI, das sind die wichtigsten Sachen. Es gibt auch freie Musik-KI, die funktioniert aber nur sehr eingeschränkt. Freie Video-KI habe ich noch nicht gefunden. Und dann gibt es aber eine sehr spezialisierte KI, die ich aber ziemlich praktisch und ziemlich nützlich finde, nämlich die Transkriptions-KI Whisper. Die ist Open-Weight und von OpenAI. Das ist das einzige KI-Modell von OpenAI, das noch frei ist, also das man frei nutzen kann. Und das hat eine wahnsinnig hohe Genauigkeit. Es gibt da verschiedene Untermodelle und das beste Modell, das größte Modell, das hat eine Genauigkeit von 99,2%, also quasi auf 1000 Wörter, die KI transkribiert, werden nur 8 Fehler gemacht. Und man könnte Whisper ganz klassisch als normale freie KI auf dem eigenen Rechner installieren mit sehr viel Aufwand. Aber weil es ein freies Modell ist, das man auch einbauen kann, gibt es auch eine sehr viel praktischere und sehr viel leintauglichere Version davon, und zwar NoScribe. Dahinter steht ein Wissenschaftler der Uni Luzern, Kai Dröge. Und das sieht so aus. Also der Kai Dröge, der ist eigentlich der Soziologe an der Uni Luzern, der macht qualitative Sozialforschung. Er ist aber auch Informatik und anscheinend talentierter Hobby-Nerd. Und der macht qualitative Interviews, das heißt sehr lange persönliche Interviews. Und ich hatte mit ihm geredet und er meinte, der hatte eigentlich immer Bauchschmerzen damit, diese persönlichen Interviews in irgendwelche Clouds zu geben von Unternehmen, weil dann diese sehr privaten Daten auch an Unternehmen rausgegeben werden. Und dann hat er gesehen, dass es dieses freie Transkriptions-KI gibt und hat beschlossen, daraus ein laientaugliches PC-Programm zu machen. Das hat er größtenteils in seiner Arbeitszeit gemacht, weil er meinte, das ist quasi so eine Dienstleistung für seine wissenschaftliche Community. Und das ist das Schöne, NoScribe läuft auch auf ganz normalen Rechnern. Also da brauchen wir keinen neuen Rechner mit gutem Grafikchip. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Also dann kann man eine Audiodatei auswählen. Und ich habe jetzt mal bei der... jetzt habe ich das falsche... Genau, nee, das ist das Richtige. Genau. Also, ich transkribiere jetzt mal. Da hatte ich quasi von der ersten Version des Vortrags, hatte ich mich mal probeweise aufgenommen und das transkribiere ich mal. Und dann sieht man auch, wie diese KI arbeitet. Also diese KI, spuckt nicht Wort für Wort aus, sondern die spuckt immer Pakete von Wörtern aus. Die KI, die quasi fasst immer so 20, 30 Wörter zusammen, um auch Kontexte und irgendwie Grammatik und Inhalte richtig zusammenzufinden. Für NoScribe wurden zwei der Whisper-Modelle eingebaut und das beste Modell, das hat eine Genauigkeit von 99,2%. Wenn der fertig ist, dann sieht man, in dieses Programm ist auch ein Editor eingebaut, das heißt ein Textprogramm, und in diesem Textprogramm kann man dann einfach so in die Audiospur wieder reinhören, das heißt, man kann irgendwelche Sätze anklicken und sich das anhören. Das muss man auch machen, wenn es darauf ankommt, weil nämlich auch Transkriptions-KI wie jegliche KI halluzinieren kann. Das heißt, die erzeugt manchmal Unsinn. Das passiert relativ selten, kann aber passieren, wenn es zum Beispiel unruhig ist oder es Nebengeräusche gibt. Und man kann sich dann diesen Editor quasi so reinklicken und kann in diese Original-Audiodatei reinhören. Das ist für mich als Journalist ziemlich spannend. Ich kann damit Textentwürfe transkribieren und Interviews, aber auch für andere Leute kann das interessant sein. Man kann Briefe oder Mails diktieren beim Spazierengehen, Vereins- oder Sitzungsprotokolle auf Basis von Stichpunkten, irgendwelche Jobberichte oder Tagebucheinträge. Und diese KI, die hat überhaupt keine Probleme mit Dialekten und mit Störgeräuschen. Ich spreche mir zum Beispiel immer, also gerne in der Straßenbahn oder im Zug irgendwie Textentwürfe ein, und da sind teilweise sehr viel Hintergrundgeräusche, und NoScribe transkribiert das wahnsinnig genau, und oft transkribiert NoScribe sogar die Schaffner-Durchsagen korrekt. Der Vorteil davon, es ist komplett lokal, also es geht nichts irgendwie in die Cloud. Das heißt, es funktioniert auch für sensible Aufnahmen. Es gibt auch kommerzielle Dienste, die Whisper eingebaut haben. Das ist ein anderer Vorteil von freier KI, dass nämlich auch andere Unternehmen das nutzen können und Unternehmen, die zum Beispiel irgendwie im eigenen Land sitzen und denen man vertraut. Das heißt, Daten, Privatsphäre, technisch ist es unschlagbar. Das einzige Manko ist, NoScribe ist deutlich langsamer als diese kommerziellen Anbieter. Also wenn man einen kommerziellen Cloud-Anbieter nutzt, der Whisper eingebaut hat, und man lädt eine Aufnahme von einer Stunde hoch, dann ist die vielleicht in 5 Minuten fertig. Bei NoScribe, da ist das Verhältnis 1:1, also eine Stunde Aufnahme, da transkribiert NoScribe eine Stunde. Und wenn man Sprechererkennung einbaut bei Interviews, dann ist das Verhältnis sogar 4:1. Für mich ist es kein Problem, weil ich dann einfach Sachen über Nacht laufen lasse. Also das finde ich noch ein ziemlich praktisches KI. Das ist irgendwie ein sehr kleines Feld, aber meiner Meinung nach ziemlich nützlich. Wer einfach mal freie KI ausprobieren will und entdecken will, dafür gibt es eine Spielwiese, und zwar Hugging Face. Hugging Face ist ein französisches Start-up, und das ist sowas wie das Schaufenster und die Karriereplattform und die Spielwiese für freie KI-Modelle. Da kann man alle großen und kleinen freien KI-Modelle runterladen. Dieses Text-KI-Hilfsprogramm StudioLM, das installiert zum Beispiel die Text-KI von Hugging Face, also zieht die da runter, und man kann sich Sachen auswählen und kann dann in Spaces, kann man die auch direkt quasi live auf der Plattform ausprobieren und kann dann zum Beispiel sich von Mistral künstliche Intelligenz erklären lassen und sich schauen, wie das aussieht. Oder man kann Flux ausprobieren und sich Bilder erzeugen können. Also da kann man auch mal diese freie KI ausprobieren. Das ist insofern meistens ein bisschen unrealistisch, weil auf Hugging Face laufen auch die sehr großen KI-Modelle, die man auf eigenen Rechnern nicht zum Laufen bekommt. Aber man kann auch bewusst die kleinen Modelle einstellen, und dann kriegt man einigermaßen realistisches Bild. So, es sieht also gar nicht so schlecht aus bei freier KI, und das ist vor allem Unternehmen und Big Tech-Unternehmen und Startups zu verdanken. Es gibt auch andere Akteure. Ich hatte vorhin ein Bild von diesem Dreieck an Akteuren gezeigt: Communities, ehrenamtliche Communities, Non-Profit-Organisationen mit Angestellten und Unternehmen. Und in diesem Dreieck entstehen normalerweise freie Projekte. Und diese Dreieck findet man durchaus auch bei freier KI. Es gibt, also zur Community könnte man zum Beispiel diesen Soziologen der Uni Luzern zählen, der aus Whisper unbezahlt ein laientaugliches PC-Programm gemacht hat. Es gab mal ein sehr spannenden Projekt namens Open Assistant, ein Community-Projekt aus Deutschland. Da haben die freie KI-Modelle wie Llama genommen und haben die mithilfe von menschlicher, ehrenamtlicher Arbeit versucht zu optimieren. Da haben Leute Fragen gestellt und andere haben die Fragen beantwortet und diese Fragen wieder bewertet. Das ist nur leider eingestellt worden, das Programm. Und auf Hugging Face gibt es auch eine sehr große Gruppe von Leuten, die ehrenamtlich irgendwie ganz kleine Modelle bereitstellen oder Modelle optimieren und verändern. Es gibt auch Organisationen, es gibt den Hamburger Verein Lion, der ist ziemlich wichtig. Der stellt nämlich Pakete von Bild-Textpaaren zur Verfügung, 5 Milliarden davon. Und diese Bild-Textpaare, die kann dann Bild-KI wie Flux oder Stability AI nutzen, um ihre Bild-KI-Modelle zu trainieren, was die auch gemacht haben. Mozilla, das ist eine große freie Software-Stiftung aus den USA, die steht unter dem Browser Firefox. Die hat ein Projekt namens Common Voices, da kann man Sprachen spenden, Sprachproben spenden, unterschiedlichen Stimmen, Sprachen, und das kann dann für Audio-KI genutzt werden. Das heißt, die Organisationen, die es momentan gibt, das sind eher Hilfsdienstleister für KI-Modelle. Es könnte allerdings sein, dass es irgendwann dann doch eine große KI-Organisation gibt, die auch im großen Stil etwas macht. Dann gibt es auch öffentlich geförderte Initiativen, vor allem Open Euro LLM. Das ist ein Konsortium verschiedener Unternehmen und Unis aus den USA. Die fangen gerade an zu arbeiten. Die haben 21 Millionen von der EU bekommen und die wollen eine Text-KI erstellen. Und zwar eine richtig komplett freie, also die durch und durch Open Source ist, wo die Modelle frei sind, aber auch die Trainingsdaten frei sind und die Software, mit der trainiert wurde. Und das ist aber noch Zukunftsmusik. Also all das gibt es, aber die eigentlichen Beiträge, die kommen von Unternehmen. Und die Unternehmen, die machen etwas, was auf den ersten Blick völlig widersinnig und gaga erscheint. Die geben nämlich hunderte Millionen oder gar Milliarden dafür aus, um KI-Modelle zu trainieren, und geben die dann frei. Also mit anderen Worten, sie verschenken quasi ihre Arbeit. Es gibt eine Schätzung, dass für das Training von Llama, dem KI-Modell von Meta, dass da allein Grafikkarten im Wert von 500 Milliarden Dollar benötigt wurden und dazu kommen dann noch sehr hohe Stromkosten. Ist man von den Unternehmen abhängig? Irgendwie schon. Es könnte nämlich sein, dass Meta oder Stable Diffusion oder Mistral, dass die irgendwann aufhören, die freie KI zu entwickeln und plötzlich an nicht, ihre Ressourcen in nicht freie KI-Modelle stecken. Was allerdings nicht geht, ist, dass sie die Freiheit wieder entziehen. Also die Modelle, die momentan frei sind, das kann man auch nicht wieder rückgängig machen. Ich habe Kai Dröge, diesen Unisoziologen, der aus Whisper dieses schöne laientaugliche Transkriptionsprogramm für PCs gemacht hat, habe den zum Thema Abhängigkeit gefragt und der meinte, dass es halb so wild ist. Der meinte, die Whisper-Modelle stehen unter einer freien Lizenz. Das kann OpenAI nicht wieder rückgängig machen. Also das geht nicht. Es könnte sein, dass OpenAI irgendwann nicht mehr weiter an Whisper arbeitet. Das wäre aber nicht unbedingt ein Problem. Das aktuelle Niveau der Spracherkennung ist so hoch, dass eine Weiterentwicklung des Modells wohl nicht mehr so große Fortschritte bringt. Das ist bei Text und bei Bild-KI ist es anders. Das wird wahrscheinlich auch sehr viel besser werden. Aber definitiv ist es so, selbst wenn jetzt Meta quasi dazu übergeht, diese Llama-KI nicht mehr frei weiterzuentwickeln, was momentan frei ist, das kann auch nicht wieder genommen werden und das ist schon auf einem ziemlich hohen Niveau. Warum verdammt machen die Unternehmen das? Auch hinter anderen freien Digitalprojekten stehen Unternehmen, hinter der Blog- und Websoftware, WordPress oder hinter wichtigen Versionen der Betriebssystemfamilie Linux und die haben die sogenannten Open-Source-Geschäftsmodelle. Bei KI müsste man fast immer von Open-Weight-Geschäftsmodellen reden und es greifen aber eigentlich die gleichen Logiken wie bei normalen Open-Source-Geschäftsmodellen. Wenn Unternehmen Software produzieren, über eine freie Lizenz verschenken, dann führt das zum einen dazu, dass man schneller bekannt wird und groß wird, was einem vielleicht nicht gelingen würde, wenn man die Software klassisch geschlossen entwickeln würde. Und man hat außerdem Geschäftsmodelle, die irgendwie auf dieser freien KI aufbauen. Das können abgestufte Modelle sein oder das können kostenpflichtige Zusatzprodukte oder Anpassungen sein. Mistral zum Beispiel, das ist diese französische Text-KI, die haben ein freies Textmodell, das kann man runterladen und kostenlos nutzen. Es gibt eine Cloud-Version, Le Chat, da kann man sozusagen die kostenlos nutzen, aber kann sie auch gegen eine monatliche Gebühr nutzen. Es gibt freie Modelle und es gibt nicht freie Premium-Modelle, die man quasi nicht einfach so runterladen kann, sondern für die man Geld zahlt und die dann ganz besonders leistungsfähig sind. Bei Stable Diffusion gibt es eine sogenannte Community-Version und eine Enterprise-Version. Und die Community-Version, die darf man nur nutzen, wenn man weniger als 1 Million Dollar Jahresumsatz hat. Also quasi ein kleiner Verein könnte das nutzen. Ein mittelgroßes Unternehmen könnte das schon nicht mehr kostenlos nutzen, sondern müsste dann diese Enterprise-Version kaufen. Und bei Flux, da gibt es auch unterschiedliche Versionen. Es gibt Flux schnell, das war das, was ich gezeigt hatte, was schon ziemlich, ziemlich gut ist. Und das kann man völlig frei nutzen, egal wie groß man ist. Und dann gibt es eine noch bessere Version, Flux Dev. Die ist nur für nicht kommerzielle Nutzung zugänglich. Und dann gibt es eine noch bessere Version, da muss man dann einfach mit Flux individuelle Verträge abschließen. Grok, die KI von Elon Musk, die hat zum Beispiel Flux für die Bilderzeugung eingebaut. Also es gibt zum einen die ganz klassischen Geschäftsmodelle, die man auch bei sonstiger freier Technologie findet. Wie ist es aber bei Big Tech? Ich glaube, da spielen noch andere Umstände und Motive eine Rolle. bei KI geht es nicht ganz um die Weltherrschaft, aber beinahe. Es geht nämlich die Frage, wer diese Schlüsseltechnologien der digitalen Welt dominiert, wer die Spielregeln festlegen kann oder wer sich an die Spielregeln anderer halten muss und wer für die Nutzung von KI Unsummen Geld verlangen oder bezahlen muss. Und deswegen kann es auch mal Sinn machen, dass man als Unternehmen sagt, naja, ich bin relativ spät dran, mit geschlossener KI werde ich wohl nicht mehr ganz vorne mitspielen, aber wenn wir unsere KI als erste freigeben, dann werden wir vielleicht der weltweit führende Open Source oder Open Weight Anbieter. Und ich glaube, das steckte bei Meta dahinter. Die KI Llama von Meta, die hat auch eine Einschränkung, die ist aber so lächerlich hoch, dass die eigentlich kaum für ein Geschäftsmodell taugt. Man darf nämlich Llama so lange nutzen, bis man 700 Millionen Nutzer hat. Das ist quasi fast eine lächerliche Einschränkung, mit der Meta einfach nur die anderen richtig großen Big-Tech-Unternehmen ausschließen will. Wieso hat Meta Llama freigegeben? Also das kann man nur spekulieren. Ich würde davon ausgehen, dass die einfach dieses Horrorszenario hat, dass Meta einfach befürchtet hat, dass sie bei KI von anderen Unternehmen abhängig sind und denen viel Geld bezahlen muss. So war es zum Beispiel nämlich auf dem Markt der Smartphone-Betriebssysteme. Ich glaube, das hat Meta ziemlich traumatisiert. Da gibt es Apple mit seinem Betriebssystem iOS und es gibt Google mit seinem Betriebssystem Android und alle Unternehmen, die in den jeweiligen App-Stores etwas verkaufen wollen, die müssen 15% oder 30% Provision abdrücken. Und deswegen hat sich Meta vielleicht gesagt, okay, wir wollen verhindern, dass wir von anderen Unternehmen abhängig sind, wir wollen was Eigenes entwickeln, den Vorsprung von OpenAI werden wir vermutlich nicht einholen, besser und größer als Google werden wir vermutlich auch nicht werden, weil Google einfach viel bessere Voraussetzungen hat, KI zu entwickeln, die haben eigene riesige Rechenzentren, die haben aufgrund ihrer Suchmaschine einen perfekten Überblick über das Netz, den sie für KI nutzen können, die haben über Google Books alle Bücher der Welt eingescannt und die können ihre KI in den Browser Chrome einbauen oder in die Google-Suche. Also wahrscheinlich war klar, Meta wird an die Google-KI nicht rankommen, aber wenn sie die KI freigeben, dann werden sie vielleicht Marktführer bei der freien KI und zumindest sind sie nicht von OpenAI oder Google abhängig. Meta macht mehr als 100 Milliarden Dollar Umsatz, also wenn sie vielleicht im niedrigen einstelligen Milliarden-Dollar-Bereich Geld für ihre KI investiert hat, dann ist es von Meta auch nicht allzu viel Geld angesichts der Frage, wie strategisch wichtig das ist. Also es sieht gar nicht so schlecht aus in puncto Freiheiten. Das Spannende ist, der treibende Faktor sind Unternehmen. Und da ist etwas am Wirken, das man alltagsphilosophisch die Dialektik des digitalen Kapitalismus nennen könnte. Der digitale Kapitalismus, der sorgt zu einem für völlig bedrückende, fast extremistische Machtballung. Google hat bei den Suchmaschinen im Westen der Welt in den meisten Ländern einen Marktanteil von 90%. Es gibt teilweise, wie bei Betriebssystemen, gibt es genau zwei Unternehmen, die den Markt dominieren. Das heißt, es gibt unglaubliche Machtballung, aber es gibt gleichzeitig auch immer das Gegenteil, nämlich fast so etwas wie digitalen Kommunismus, nämlich immer auch freie Angebote, freie Produkte und Softwarelösungen, die man alternativ dazu nutzen kann. Man kann sich darüber ärgern, dass die KI-Modelle nicht komplett frei sind, sondern nur Open Weight und nicht Open Source. Aber ich würde sagen, das Glas ist halb voll und nicht halb leer. Man kann nämlich mit der freien KI, man kann sie lokal auf dem eigenen Rechner betreiben, man kann das datensparsam machen, es ist dauerhaft kostenlos und ohne Einschränkungen und niemand kann einen dabei kontrollieren oder beobachten. Das heißt, für die Magie der KI, die viele Menschen empfinden, wenn sie künstliche Intelligenz nutzen, ist man nicht auf die Clouds von Unternehmen angewiesen. Und das ist übrigens auch für die sonstige freie Digitalwelt ziemlich wichtig. Die Big-Tech-Unternehmen, die bauen gerade in all ihre Produkte KI ein, sei das Browser, sei das Betriebssysteme, sei das Suchmaschinen. Und wenn die freien nicht kommerziellen Projekte nicht in der Lage sind mitzuziehen, weil sie keine eigene KI einbauen können, dann werden sie mit der Zeit immer weiter hinterher hinken und immer schlechter werden im Vergleich mit den Big-Tech-Produkten. Und wenn es aber freie KI gibt, die sie nutzen können, dann können sie zumindest ein kleines bisschen mitziehen. Ich habe auch mal überlegt, ob freie KI auch ein Beitrag zum Ökologieproblem von KI sein kann. KI-Berechnungen verbrauchen ziemlich viel Strom. Und theoretisch könnte man ja als Privatperson sagen, ich führe aufwendige Berechnungen nur durch, wenn gerade überschüssiger grüner Strom da ist, der ansonsten verpufft. Das klingt plausibel, das war mein erster Gedanke. Dem steht allerdings einiges entgegen. Um freie KI zu nutzen, braucht man in der Regel neue Hardware, was den Effekt eventuell auffrisst. Und man muss Gigabyte große Modelle runterladen, einmalig, was vielleicht auch viel Traffic erzeugt. Deswegen bin ich da noch nicht so ganz schlüssig. Definitiv hat aber freie KI eine andere Chance für die Umwelt, denn vor allem das Training von KI-Modellen, das verbraucht wahnsinnig viel Strom, Ressourcen und Hardware. Und gerade wird an mehreren, vielleicht dutzenden Stellen auf der Erde quasi mehr oder weniger das Gleiche gemacht mit 10 oder Hunderttausenden Ressourcen und stromfressenden Grafikchips, werden ähnliche KI-Modelle gebaut. Man versucht nämlich alle Bilder, alle Texte, die man irgendwie auf der Welt findet, da irgendwie einzuspeisen und daraus KI-Modelle zu bauen. Und wenn es jetzt das eine große freie Text- und Bildmodell der Menschheit gibt, das regelmäßig aktualisiert wird und auf das andere aufbauen könnte, dann könnte man sich diese parallelen Trainings ersparen. Und die Trainings, die sind vor allem das Ressourcenaufwendige. Also, die Anfangsfrage war, wie frei oder unfrei ist künstliche Intelligenz? Die Antwort, es sieht gar nicht so schlecht aus. Es gibt nämlich ziemlich viel und das ist vor allem den Big-Tech-Unternehmen und den sehr kapitalstarken Start-ups zu verdanken. Und diesen wundersamen Geschäftsmodellen, dass dafür sorgen, dass in der digitalen Welt manchmal Gewinnstreben und Gemeingut auf wundersame Weise irgendwie zusammenfinden. Diese freie KI, die ist nicht komplett frei und auch nicht transparent. Die Freiheit, genau zu prüfen, wie sie entstanden ist und sie nachzubauen, die gibt es meistens nicht. Aber man kann zumindest die wichtigsten KI-Szenarien frei, autonom und datensparsam nutzen. Das heißt, diese ganzen schönen Sachen, die mit klassischer KI möglich sind, die gehen auch lokal auf dem eigenen Rechner. Man kann Technik dazu bringen, Bilder zu malen, Fragen zu beantworten, Sachen abzutippen und all das geht auch mit freier KI. Freie KI, die ist da und die wird auch nicht wieder weggehen. Und ich würde sagen, bei all den problematischen Entwicklungen im Netz und der sonstigen Welt ist es doch mal eine gute Nachricht. Vielen Dank.
Ich denke, wir können dir jetzt noch Fragen stellen. Und was ich vorhin vergessen habe zu erwähnen, dieser Vortrag wurde mitgeschnitten. Wir schneiden fast alle unsere Vorträge als Audio-Mitschnitt, als Podcast mit. Und die kann man sich nachträglich auch noch einmal anhören auf unserer Homepage unter dem Punkt Podcasts. Und wenn Sie jetzt Fragen haben und Sie einverstanden sind, dass diese Frage mitgeschnitten wird, gehen Sie bitte, oder ich kann auch dieses Mikro hinten rumreichen, dann melden Sie sich einfach und dann gebe ich Ihnen das Mikro. Wenn Sie nicht einverstanden sind, stellen Sie einfach Ihre Frage laut und der Stefan May wird die Frage wiederholen, sodass dann alle im Podcast auch von Ihrer Frage profitieren und dann auch von der Antwort.
Ja, haben Sie Fragen oder Anmerkungen? Oder sind Sie erschlagen?
Ja, dann fiel mir noch was ein. Und zwar, ich weiß nicht, ob du die Sendung mit der Maus guckst. Das sollten alle tun.
Ist mir ein Begriff, ja.
In der Sendung letzten Sonntags, findet man ja in der Mediathek, wurde tatsächlich kurz erklärt, wie die Mathematik hinter der KI funktioniert für Vorschulkinder. Ah, wow. Ja. Das war ein super Start, um sich ungefähr vorzustellen, wie das eigentlich so funktioniert.
Okay, ist eine gute Empfehlung, ja. Mhm. Ja. Und du fandest es auch überzeugend, ja? Also
ich bin der... ich bin ja noch keine Expertin, aber nachdem ich die Internetfolge von der Maus gesehen hatte, vor Jahren, denn und wo ich mich ja sehr gut auskenne, habe ich gesagt, okay, das war so exakt. Die machen es immer sehr exakt. Wow. Aber für Vorschulkinder, aber halt ohne Fehler. Das ist immer super.
Also ich habe noch eine Frage. Ich habe das Ende, muss ich zugeben, nicht ganz verstanden mit der, ob es umweltfreundlicher ist. Wenn ich jetzt einen leistungsfähigen Rechner habe mit einem Nvidia-Chip und mir dann eins von den freien KI-Tools installiere, trainiere ich doch selber die KI, die auf meinem Rechner ist. Ist es richtig?
Nee, also das ist statisch. Also
das ist statisch.
Das ist statisch. Also wenn ich es in die Cloud mache, über die Cloud mache, trainiere ich insofern, weil ja die sozusagen, weil dann die Anbieter natürlich den Input irgendwie verwenden. Aber wenn ich das, also das ist eigentlich statisch. Das ist auch bei NoScribe, lernt nichts dazu.
Okay, und kriege ich dann sowas wie Updates, wenn jetzt die andere Version, die irgendwie in der Cloud ist, dann dazu lernt, kriege ich dann...
Naja, das ist wie bei bei normalen Programmen, wenn es eine neue Version gibt, die man installieren kann, dann, dann wird es geben. Aber nicht so nahtlos wie, also wahrscheinlich die großen kommerziellen geschlossenen Anbieter, die aktualisieren das vielleicht alle 2 Wochen oder so. Und also so schnell wird das nicht gehen. Das ist dann schon relativ statisch.
Okay. Und du hast gesagt, was ja viel, viel, viel Energie verbraucht, ist, dass ganz viele Firmen gerade alles da reinstecken und dass alle natürlich alle KIs viele Bilder angucken, viele Texte durchscannen und so weiter. Und dass, wenn ich aber die KI auf meinem Rechner hätte, dass es nicht so ressourcensparender wäre.
Genau, es ist erstmal verbraucht es Ressourcen. Ich brauche in der Regel einen neuen Rechner.
Das ist, ne, klar.
Und ich erzeuge Gigabyte Daten, weil ich die Modelle runterladen. Und das Ding ist ja, es gibt ja immer Zeiten am Tag, wo einfach grüner Strom quasi zu viel ist, der sozusagen verpufft. Ne? Und sozusagen, wenn man, also meine Idee war, dann kann ich doch einfach, ich kann mir das irgendwie so irgendwo anschauen, ne? Wann ist gerade zu viel grüner Strom da? Und da könnte ich sagen, okay, ich mache das dann, wenn grüner Strom verfügbar ist. Das heißt dann, also weil, wenn ich die KI-Modelle auf dem eigenen Rechner laufen lasse, dann verbraucht das ja trotzdem Strom. Das war die Idee.
Aber nur den Strom bei mir?
Bei mir, genau. Genau. Und der wird aber vermutlich wird er durch den Hardware-Effekt aufgefressen.
Ja, aber vielleicht dann nach einer gewissen Zeit könnte sich's aufheben.
Ja, aber sozusagen das andere, dass wenn es ein freies KI-Modell gibt, andere das nicht mehr machen, das ist auf jeden Fall ein großer Effekt. Und vielleicht erfüllt sogar Llama von Meta das ein kleines bisschen. Mhm. Ja.
Okay, danke.
Genau, die Frage war, also dieses Training, das verbraucht ja unglaublich große Ressourcen. Wie kann es sein, dass man jetzt auf einem quasi handelsüblichen Rechner das laufen lassen kann? Also ich bin kein Mathematiker, also die Modelle sind auch ziemlich groß. Die sind irgendwie 3 oder 8 oder 15 Gigabyte groß, ne? Und sozusagen auf meinen Rechner, der schon so einen ganz okayen Grafikchip hat, laufen auch einfach. Also einige Modelle in der LM Studio, die laufen bei mir nicht. Ne? Also die sind schon relativ groß und das scheint aber zu funktionieren. Aber ich kann das mathematisch nicht erklären. Aber die Sendung mit der Maus kann das vielleicht, die gucke ich mir an. Genau. Ja. Aber also sozusagen, ich glaube, also es gab mal so einen schlauen Spruch, dass jede irgendwie fortgeschrittene Technologie für die meisten Menschen an Zauberei grenzt. Und so ist es auch bei KI. Also es muss irgendwie, es ist keine Zauberei, es ist Mathematik, ne? Aber ich glaube, es gibt wahrscheinlich nur sehr wenig Leute auf der Welt, die wirklich mit gutem Gewissen sagen könnten, ich verstehe tatsächlich ganz genau, was da passiert. Ja. Aber es passiert. Ja, genau, transkribieren ist, also zum Beispiel als Journalist macht man das oft, die führen ein Interview, ne? Und das nehmen sie auf. Und früher habe ich irgendwie einem 1-Stunden-Interview, habe ich 4 Stunden vorm Recht, also gesessen und getippt und tat mir der Arm weh. Und die KI, die kann das halt maschinell machen. Und das ist quasi auch mit KI, das ist quasi auch trainiert worden. Das war größtenteils so, die hatten irgendwie, es gab ganz, gab irgendwie, also die haben 680.000 Stunden irgendwie quasi Audioaufnahmen, zu denen manuelle Abschriften vorlagen. Das waren größtenteils irgendwie Filme und Serien. Und damit haben die quasi gelernt, in Wort, was irgendwie solche irgendwie Sprachmuster hat, das entspricht quasi diesem geschriebenen Wort. Genau. Also die können quasi Sprache, die können Sprache verschriftlichen. Und zwar sehr viel besser, als das vorher jegliche Technologie konnte.
Wie eine sehr gute Sekretärin, die man zum Diktat bittet oder so.
Da hinten war noch eine Frage, glaube ich.
Ich hatte jetzt einfach nur mal die Frage, welche Musikformate derzeit unterstützt werden von diesen KI-Modellen.
Habe ich nicht. Also ich weiß, M4A wird unterstützt. MP3. Also habe ich nicht parat, leider.
Ja, gut, das sind aber die üblichen schon, da weiß ich schon.
Okay, ja, genau. Gut. Also das ist, glaube ich, auch der Vorteil, dass der Typ, der das entwickelt hat, der hat das halt quasi, der hat das halt für seine Kollegen, also für seine Sozialwissenschaftskollegen gemacht und hat da schon auch darauf geachtet, dass man da kein Crack sein muss, um das zu bedienen.